dass wir dann schon die Militärs auf die Straße sind, war es für uns klar, dass wir verfolgt sind und verfolgt werden und dass wir uns schützen müssen und dass wir das Maul halten müssen und überhaupt, ja.
Dann kamen sie zu uns, wir versteckten sie eine Weile, aber wir brauchten mehr Platz für die Nächsten. Und wir haben dann ein Netz aufgebaut und wussten, welche Botschaften bereit sind aufzunehmen.
Also erst hat man sich so langsam genähert und mit der Sprache, das war ja auch noch ein bisschen schwierig. Aber das hat sich eigentlich ziemlich schnell gebessert. Mich hat es ja einfach fasziniert, wie mit so viel Hoffnung also doch versucht haben, in die Zukunft zu schauen.
»50 Jahre Militärputsch in Chile. Solidarität der Kirchen mit den Opfern«, eine Sendung von Susanne Babila.
In einer befahrenen Seitenstraße im Stuttgarter Osten wohnt Juan Eduardo Rojas Vázquez. Neben dem fünfstöckigen Wohnhaus spielen Kinder im Gemeindekindergarten der Evangelischen Friedenskirche. In der Mitte spendet ein großer Baum Schatten.
Ich muss zu Herrn Rojas Vázquez.
Eine Nachbarin zeigt mir an der Gegensprechanlage den Klingelknopf.
Ja, hallo?
Hallo, Herr Vázquez, hier Susanne Babila.
Ah, okay.
Danke.
Die Wohnung des Deutsch-Chilenen liegt in der 4. Etage. Ich schwebe mit einem kleinen Aufzug in das Stockwerk.
Hallo, guten Tag. Kommen Sie rein.
Juan Eduardo Vázquez führt mich in ein großes Wohnzimmer.
Frau Babila, trinken Sie einen Kaffee?
Beim Eintreten fällt mein Blick auf ein Plakat in Schwarz-Weiß. Unter zwei Porträtfotos mit einem älteren und einem jüngeren Gesicht steht auf Spanisch «Donde están?» – «Wo sind Sie?». Auf dem Tisch türmen sich Unterlagen, Dokumente und Fotos, die er über Jahrzehnte gesammelt hat.
Ja, ich habe viele, sehr, ja.
Vor 4 Jahren hat der Deutsch-Chilene seine Erinnerungen veröffentlicht unter dem Titel Juan zwischen den Welten.
In beiden Sprachen, ja.
Auf Deutsch und Spanisch. Das Buch ist ein erschütterndes Zeitzeugnis. Rojas Vázquez beschreibt seine Kindheit und Jugend während der Diktatur in Chile und erzählt von seinem Leben im Exil in Deutschland. Was ihn bis heute nicht schlafen lässt, ist die verzweifelte Suche nach seinem Bruder Gilberto und seinem Vater Miguel, die auf dem Plakat abgebildet sind. Sie wurden nur wenige Tage nach dem Militärputsch von der Geheimpolizei verschleppt und kamen nie wieder nach Hause.
Ich bin ja gerade dabei, noch meine anderen Buch fertig zu bekommen.
Um was wird's gehen?
Wie man lebt damit. Weil ich laufe schon seit 50 Jahren nach der Wahrheit von meinem Vater und meinem Bruder, dass ich endlich mal wissen kann, was ist passiert. Und wann sie umgebracht worden sind, welchem Tag, eine Datum hätte ich gerne. Und dass ich auch Abschied nehmen kann oder die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, muss ich wissen, wo die Reste sind.
Ein Blick zurück. Der kleine Juan wuchs als jüngstes von 7 Kindern in einer armen katholischen Landarbeiterfamilie auf. Es gab kein Radio, keinen Fernseher, keine Zeitung. Sein Vater arbeitete für einen Großgrundbesitzer, der riesige Weideflächen besaß, mit Rindern, Schafen und Ziegen. Seine älteren Brüder begehrten gegen die ungerechte Landverteilung auf und waren in linken Gruppierungen politisch aktiv. Nur wenige Wochen nach dem Militärputsch, am 13. Oktober 1973, schlugen Polizisten an die Tür. Damals war Juan fast 15 Jahre alt.
Die Polizisten stürzen in eine Wohnung rein, die machen die Türen kaputt, die machen viele Sachen kaputt, die foltern die Menschen und nehmen sie meinen Vater mit. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und dann kommen sie ja mit den Pistolen rein und wollen sie auf uns schießen. Ja. Und dann sind sie mit meinem Vater und meinem Bruder und dann haben sie auch mitgenommen. Ein Schock. Und dieser Schock begleitet mich heute noch.
Ein Trauma, von dem sich der 65-Jährige bis heute nicht erholt hat. Und eine Erfahrung, die er mit vielen Chilenen teilt, deren Angehörige während der Militärdiktatur verhaftet und in Folterkellern und Konzentrationslagern verschwunden sind. Christian Andrade Escobar war 13 Jahre alt und lebte mit seinen Eltern, seinem älteren Bruder und seiner jüngeren Schwester in San Miguel, einem Arbeiterviertel mitten in der Hauptstadt Santiago de Chile. Der etwas verträumte Junge mochte Pflanzen und Tiere und war verliebt in Elsira, die hübsche Nachbarstochter. Doch wie für Juan änderte sich sein Leben 1973 dramatisch. Sein Vater, ein bedeutender Gewerkschaftsführer, stand ganz oben auf den Fahndungslisten des Militärs und wurde festgenommen.
Mein Vater wurde am 28. September verhaftet, wo gerade eine Militärrazzia eintraf. Klar, über die ersten anderthalb Jahre, wir haben gelernt, mit den Ängsten zu überleben. Meine Mutter war allein, wir waren drei Jahre. Wir haben zwar nicht richtig Hunger gelebt, aber wir waren am Rande, ja, dessen. Und klar, das hat uns über die Jahre gezeigt, dass durch diese Phase die Gesundheit auch später sehr stark angeschlagen hat. Nicht nur Nahrungsmittel, sondern das Trauma, ja.
Das kollektive Trauma, der Militärputsch am 11. September 1973 unter General Augusto Pinochet. Der Palast des chilenischen Präsidenten Salvador Allende wurde aus der Luft angegriffen. An diesem Dienstagmorgen wendete sich Chiles Präsident Salvador Allende in einer Radioansprache zum letzten Mal an das chilenische Volk.
Ich werde für die Treue des Volkes mit dem Leben bezahlen. Sie haben die Macht an sich gerissen, aber die gesellschaftlichen Prozesse lassen sich nicht aufhalten. Weder durch Gewalt noch Verbrechen. Es lebe Chile. Es lebe das Volk. Es lebe die Arbeiterschaft.
Doch wer war Salvador Allende? Als das Volk 1970 den Kandidaten des linken Wahlbündnisses Unidad Popular mit einer knappen Mehrheit zum Präsidenten wählte, war Chile ein tief gespaltenes, politisch zerrissenes Land. Die Mehrheit der Bevölkerung litt an Hunger. Fast jedes dritte Kind starb an Unterernährung oder Krankheiten. Großgrund- und Minenbesitzer besaßen den Reichtum des Landes und die Macht. Allende setzte auf eine Politik der Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, zum Beispiel des Kupferbergbaus, der zuvor in US-amerikanischem Besitz war, und auf eine Bodenreform. Mit ihm wurden die Preise für Mieten und Lebensmittel eingefroren, Bildung und medizinische Versorgung kostenfrei und jedes Kind bekam in der Schule einen halben Liter Milch. Der charismatische Politiker wurde zur Hoffnung für Arbeiter und Bauern. Doch der Militärputsch bereitete dem Traum auf einen Sozialstaat ein jähes Ende. Salvador Allende wurde tot in seinem Büro aufgefunden. Einem Obduktionsbericht zufolge soll er sich selbst erschossen haben. In der Hauptstadt Santiago de Chile fuhren Panzer auf. Die Militärs riefen die Bevölkerung auf, die Häuser nicht zu verlassen und verlasen Namen auf Fahndungslisten.
Die Situation war so, dass am Tag des Putschs, am Morgen früh, wo wir die Flugzeuge und die Hubschrauber über uns fliegen hörten, mein Vater war am Morgen früh auch bei uns zu Hause. Meine Mutter arbeitete im Krankenhaus und uns gesagt, dass er womöglich verhaftet wird oder sein Leben verlieren. Und wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Und als wir dann schon die Militärs auf die Straße sahen, war es für uns klar, dass wir verfolgt sind und verfolgt werden und dass wir uns schützen müssen und dass wir das Maul halten müssen und nicht mehr über Allende oder über die Zugehörigkeit meiner Eltern der Gewerkschaft auszusprechen und überhaupt, ja.
Es war das Ende der Unidad Popular, der Volkseinheit, einem Bündnis chilenischer Parteien und Gruppierungen, die sich für soziale Reformen und die Rechte der Arbeiter einsetzten. Industrielle, Konservative und Großgrundbesitzer, unterstützt von der US-amerikanischen Regierung, waren von Anfang an gegen Allende und seine Reformpläne. Sie destabilisierten die Regierung und schufen damit die Voraussetzungen für einen Militärputsch. Unido, jamás será vencido. Das Lied »El pueblo unido jamás será vencido«, auf Deutsch »Ein geeintes Volk wird nie besiegt werden«, wird zum Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur Pinochets. Gegen das hochgerüstete Militär war jeglicher Widerstand zwecklos. Zehntausende Arbeiterinnen, Sozialisten, Kommunistinnen und Gewerkschafter wurden erschossen oder verschleppt. Auch Christians Vater. Der Gewerkschaftsführer war 1,5 Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern, wurde brutal misshandelt und ausgehungert. Zuerst im berüchtigten Nationalstadion, in dem Zehntausende Opfer grausamster Foltermethoden wurden.
Und von da ab wurde er in eine andere Konzentrationslager oder politische Gefangenenlager gebracht, in dem Norden von Chile, Chacabuco. Von Chacabuco kam er nach anderem Konzentrationslager, in Puchuncaví, das ist in der Nähe der Hafenstadt von Valparaíso. Ja? Da war er monatelang auch wiederum verhaftet. Da habe ich erst mal meinen Vater gesehen, ja. Der war so dünn wie ich, ja, mit meinen 13 Jahre alt, ja. Das war für mich ein Schock. Ich habe meinen Vater umarmt und habe einfach die Umgebung geschaut, die ganzen Militärs. Ich fühlte in diesem Moment es nicht so, als würde ich meinen Vater umarmen, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass wir uns in einem Platz treffen, wo nicht unser Zuhause ist, ja.
Wird unser Vater überleben? Eine Angst, die Christian, seine Mutter und seine Geschwister fast verzweifeln ließ. Auch Juan Rojas Vázquez wartete vergebens auf ein Lebenszeichen seines Vaters und seines Bruders und vermutete, dass sie in den Folterkellern der Colonia Dignidad verschwunden waren. Das abgeschottete Siedlungsareal der deutschen Sekte lag nah an Juans Heimatdorf. Gründer Paul Schäfer arbeitete eng mit Pinochets Folterregime zusammen. Der noch minderjährige Juan stellte auf eigene Faust Nachforschungen an und reiste von seinem Heimatdorf in die Hauptstadt Santiago de Chile. Ohne Geld oder Essen, getrieben von einem einzigen Gedanken. ¿Dónde están? Wo sind sie? Er schloss sich Solidaritätsgruppen an, organisierte Demonstrationen und fand auch Verbündete in der katholischen Kirche von Santiago de Chile.
Wir haben immer mit unserem Bischof mal gesprochen und ich bin damals auf die Idee gekommen, dass es in Linares und Parral noch Menschen gibt, die die gleiche Situation wie ich hatten. Und da habe ich gedacht, diese Menschen müssen wir ja zusammentun. Und da haben wir auf den Weg gemacht, ja, und der Bischof hat mir in dem Fall unterstützt, er hat mir die Räumlichkeit von der Kirche zur Verfügung gestellt, dass wir eine Besprechung machen konnten. Weil damals hatten die Menschen Angst gehabt, was zu tun. Es war sehr schwierig, es war gefährlich, weil wenn sie dich erwischen, dass du irgendwie noch Versammlungen noch machst, ja, dann bist du auch im Gefängnis.
Räume für Versammlungen, finanzielle Unterstützung, juristische Beratung, Armenküchen und medizinische Dienste. Das Engagement der Kirche in Santiago de Chile für die Opfer der Diktatur und ihre Angehörigen weitete sich immer mehr aus. Nur wenige Wochen nach dem Putsch hatten katholische, evangelische und jüdische Oberhäupter das Ökumenische Komitee für den Frieden gegründet. Ihr Vizepräsident, der evangelisch-lutherische Bischof Helmut Frenz, der 1965 als junger Auslandspfarrer mit seiner Familie aus Deutschland gekommen war. Er wusste sich durch sein Amt geschützt, gewährte Kirchenasyl und verhalf Verfolgten zur Ausreise, erzählte Helmut Frenz, der 2011 starb, in einem Radiointerview.
Dann kamen sie zu uns, wir versteckten sie eine Weile, aber dann mussten wir sie loswerden. Wir brauchten mehr Platz für die Nächsten. Und wir haben dann ein Netz aufgebaut mit den verschiedenen Botschaften, wussten, welche Botschaften bereit sind aufzunehmen.
In den ersten Wochen nach dem Putsch kamen fast 100 Chileninnen und Chilenen auch in die deutsche Botschaft und baten um Asyl. Doch die deutschen Diplomaten lehnten sie ab. Auch Christians verzweifelte Mutter suchte beim Ökumenischen Komitee für den Frieden Hilfe für ihren in der Haft fast zu Tode gefolterten Ehemann. Den Militärs wurde Bischof Frenz und seine Arbeit zum Ärgernis. Sie verwiesen ihn 1975 des Landes und lösten das Ökumenische Komitee auf. Kardinal Raúl Silva Enríquez gründete daraufhin das Vikariat der Solidarität und machte sein Haus zur Zentrale der Menschenrechtsarbeit. Dieser Einsatz war äußerst gefährlich und ergab erhebliche Konflikte mit der Kirchenhierarchie, die nicht öffentlich zum Folterregime Stellung bezog. Frenz, wieder in Deutschland, stieß mit seinem Engagement aber nicht nur in Chile, sondern auch in Deutschland bei Behörden wie Bürgern auf Vorbehalte und Widerstand.
Es ist eine ungemeine Diskriminierungskampagne hier in Deutschland, ich weiß nicht von welchen Kreisen her, in Gang gesetzt worden, die automatisch jeden Lateinamerika als Extremisten abtut. Dagegen müssen wir uns verwahren und versuchen, in sachlicher Form aufzuklären, um welche Menschengruppe es sich handelt. Man muss vor allen Dingen bedenken, der politische Flüchtling in Lateinamerika ist zuallererst die Intelligenz. Das sind die Verfolgten, weil die Revolution in Chile doch zuallererst ein Denkprozess auch ist.
Durch seinen Einsatz für die Verfolgten wurde Frenz international bekannt und zum ersten Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland ernannt. Insgesamt kamen nach und nach 6.000 politische Flüchtlinge aus Chile in das damals geteilte Deutschland, 2/3 von ihnen in die Bundesrepublik. Darunter auch Juan Rojas Vázquez, weil die Suche nach seinen Angehörigen zu gefährlich wurde. Christians Vater überlebte die Folter und wurde 1975 des Landes verwiesen. Mit Hilfe von Amnesty International und des damals noch in Chile bestehenden Ökumenischen Komitees für den Frieden fand die Familie Asyl in Deutschland. Sie kamen im Flughafen Frankfurt an, nur mit einem Koffer und einem Sack Kleider. Nach kurzen Aufenthalten in Rastatt, Esslingen und Nürtingen landeten Christian und seine Familie in Stuttgart, im Ortsteil Wangen. In der evangelischen Gemeinde St. Michael fanden sie Hilfe. Marlies Hollig wohnt direkt neben der Kirche am Kirchweinberg und ist noch heute mit Christian befreundet.
Hallo, womit sind wir fein?
Wunderbar. Ja? Marlies Hollig ist 80 Jahre alt. Sie führt mich in ein helles, geräumiges Wohnzimmer. An den Wänden stehen hohe Bücherregale, davor ein alter Schreibtisch aus Holz. In der Mitte ein großer Esstisch. Darauf zwei Teller und zwei Tassen. Eine Kanne Tee steht auf einem Stöfchen. Marlies Hollig lebt allein. Ihr Mann ist im Pflegeheim. Ihre Kinder sind aus dem Haus. Als junge Frau arbeitete die gläubige Christin als Gemeindehelferin und leitete Jugend- und Kindergruppen. Nach ihrer Heirat bekam sie zwei Söhne und engagierte sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde St. Michael. Marlies zeigt mir Fotos.
Ja, da.
Gruß aus Chile steht
da. Ja.
Erinnerungsstücke an die Zeit, als Christian und seine Familie nach Wangen kamen. Als der Gemeindepfarrer auf der Suche nach einer Wohnung für die Familie war, meldete sich Marlies Hollig.
Die haben ja auch keine Möbel gehabt und irgendwie haben sie aber noch eine ganz schöne Wohnung gehabt. Und mit dem, was so geschenkt wurde, ist ja auch mit Betten und allem. Und bei der Küche, da war auch schon viel drin. Also erst hat man sich so langsam genähert und mit der Sprache, das war ja auch noch ein bisschen schwierig. Aber das hat sich eigentlich ziemlich schnell gebessert, konnte dann auch Deutsch. Und die Kinder, die waren da auch in der Schule dann, aber die waren eigentlich schon in der oberen Klasse von der Volksschule.
Christian war 15, sein Bruder Carlos 17 und seine Schwester Edith 14 Jahre alt. Die Teenager mussten in Chile alles zurücklassen, auch ihre Freunde. Die Militärdiktatur hatte sie und ihre Eltern zu Flüchtlingen gemacht. In der Gemeinde wurden sie herzlich aufgenommen.
Wir waren sehr viel beieinander oder auch geholfen einfach. Oder die haben dann was gefragt und hat mir es erklärt. Wo kann man Eiern kaufen oder was weiß ich, ja. Aber es gab noch viele andere, wo sie dann gute Tipps gekriegt haben. Und irgendjemand von der Gemeinde hat auch das in die Wege geleitet, dass er beim Daimler schaffen kann.
So fand Christians Vater Arbeit in Stuttgart. Ob Behördengänge, Arztbesuche oder Unterstützung beim Deutschlernen, Marlies Hollig half, wo sie konnte. Zwischen den beiden Familien entstand eine enge Freundschaft.
Was auch schön war, wir haben dann auch so ein bisschen einen Grillplatz gemacht. Und das war für die Chilenen auch immer ganz toll. Da sind wir oft alle miteinander da gesessen. Ja. Und das war immer schön. Viel geschwätzt über Politik und alles. Und in Deutschland war auch eine ganz große Gruppe. Die Chilenen sind dann auch immer wieder zusammengekommen. Und wir waren da auch manchmal einfach dabei zum Zuhören. Obwohl man nicht viel verstanden hat. Ja, sie war da manchmal in Stuttgart auf dem Marktplatz oder da beim Schloss. und haben auch Sachen verkauft, diese Teigtaschen. Im Penat, eben gerade für die Chilenen, die arm waren oder hier. Oder haben sie es auch zurück nach Chile geschickt. Und der Stefan, mein älterer Sohn, hat gelernt, Empanadas zu machen. Und also die haben dann auch beim Verkaufen geholfen. Man hat sich einfach ziemlich schnell gut verstanden. Das war auch schön.
Marlies Hollig schildert Christians Mutter als stille, zurückhaltende Frau, die sehr unter Heimweh und im Leben in der Fremde litt. Dazu das Trauma der Verfolgung und die Sorge um Angehörige und Freunde. Sie wurde schwer krank und starb mit 46 Jahren im Exil. Für Christian, seinen Vater Carlos und seine Geschwister ein tiefer Schmerz. Ihre Mutter wurde zur Beerdigung nach Chile überführt.
Ich weiß halt nur noch, der Carlos hochgekommen ist und so. Ja, also der Carlos durfte zur Beerdigung gehen, aber hat sofort wieder zurück müssen. Also eine Situation war einmal ganz schlimm. Da bin ich mit meinem Mann also am Esstisch gesessen. Und dann kam der Carlos und dann hat er nochmal die ganze qualvolle Geschichte erzählt. Und auf einmal habe ich gespürt, wie der ganze Tisch wackelt. Dann hat er noch so geweint. Die Erinnerung war so schlimm, dass er es vielleicht auch mal hat loswerden lassen können. Ich glaube, wir haben alle drei geheult. Da ist alles nur mal so rausgekommen. Ja. Aber das war, glaube ich, gut, dass wir es mal so ganz rauslassen können.
Kraft gab vielen Exil-Chileninnen und Chilenen der Zusammenhalt und der geeinte Widerstand gegen das Pinochet-Regime. Die Jungen lernten schnell Deutsch und knüpften Freundschaften. Christian trug Jeansjacke und Schlaghosen und machte eine Ausbildung zum Drucker. In vielen deutschen Städten entstanden Chile-Komitees, die sich mit den Geflüchteten solidarisierten und Aufklärungsarbeit leisteten. Christian und seine Familie setzten ihren politischen Widerstand im Exil fort, erinnert sich Marlies Hollig, und es entstand eine große Solidaritätsbewegung.
Mir hat es ja einfach fasziniert, wie mit so viel Hoffnung, also doch versuchten, in die Zukunft zu schauen.
Wo ich mich mit beteiligt habe, ja, in der Solidaritätsbewegung mit dem Dritte Welt, ja, wo wir auch andere Sachen erfuhren in El Salvador, was damals geschah, was in Nicaragua damals geschah, was geschah in anderen Teilen der Welt. Da wir haben erkannt, wie es weltweit ist und wie es auch uns betraf, aber gleichzeitig ganz offen eine Wut, ja, dass wir unbedingt zurück nach Chile kämpfen gehen müssen, um endlich die Demokratie zu erlangen. Dass es notwendig ist, auch dafür das Leben zu geben, wenn es dem Ziel der Demokratie zugutekommt.
1987 kehrten Christian und sein Bruder nach Chile zurück und gingen in den Widerstand. Vater Carlos folgte ihnen später nach. Und Juan Eduardo Rojas Vázquez? Er entschloss sich, in Deutschland zu bleiben, fand Arbeit und gründete eine Familie. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los. Der heute 65-Jährige reist regelmäßig nach Chile, bittet chilenische und deutsche Behörden um Hilfe bei der Suche nach Antworten auf die Fragen: Wo sind sein Vater und sein Bruder? Wo liegen die Massengräber? Und wer sind die Täter? Antworten, die er braucht, um endlich Abschied nehmen zu können.
Mein Körper, mein Herz und mein Gehirn kann nicht damit leben, ohne diese Antwort zu bekommen. Bevor ich zu sterben komme, möchte ich diese Geschichte beenden. Ich möchte nicht, dass diese Geschichte weitergeht in meiner Familie mit der Suche. Und ich glaube, wenn ich die Unterstützung bekomme, von den Rechtsanwälten, von den Richtern, von egal wo, dann schaffen wir das. Weil wenn ich mir überlege, das sind ja 50 Jahre und ich bin immer noch dabei.
Christian Andrade Escobar lebt seit seiner Rückkehr in Santiago de Chile. Sein Vater starb vor 2 Jahren an Krebs. Zu Marlies Hollig hat der 65-Jährige bis heute Kontakt. Augusto Pinochet starb 2006 und wurde nie für die Verbrechen der Militärdiktatur verurteilt.
Das Trauma, die schockierende Situation, die Verfolgung, ist wie wenn man einen Stachel in den Schuh über das ganze Leben dann laufen muss oder einen Stein im Schuh drin. Es wird kein Verzeihen geben. Es wird kein Vergessen geben, ni perdón, ni olvido. Und das zeigt, dass man mit dieser Situation über das ganze Leben leben muss.
In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Susanne Babila. 50 Jahre Militärputsch in Chile. Solidarität der Kirchen mit den Opfern. Redaktion Uli Pick.